Jutta, 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 ich hab was gefunden, ich hab was gefunden, ich hab was gefunden, das musst du dir angucken, wir werden berühmt, wir werden berühmt werden.
Schatz, oh Gott, du bist ja ganz aufgeregt. Ich dachte, du wolltest den Vorgarten in Schuss bringen. Was denn? Was ist das denn?
Ja, ich wollte den Vorgarten in Schuss bringen, aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ich bin auf das hier gestoßen. Guck mal hier, ein Relikt aus der Römerzeit.
Jetzt bring doch nicht den ganzen Dreck hier rein. Das Ding versaut den ganzen Boden. Okay, dann lass mal sehen.
Ich sehe uns schon in den Zeitungen. Revolutionärer Fund aus der Römerzeit gefunden in einem Vorgarten in Bonn.
Da steht Römertopf auf der Tonscherbe.
Ja klar, ist ja auch von den Römern. Ist doch der Beweis.
Schatz, da steht Römertopf in Deutsch auf der Scherbe.
Okay.
Das ist wohl eher ein Relikt vom Vorbesitzer. Und jetzt raus mit dem Müll.
Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einer weltweiten Fossilienjagd in First Giants. Willkommen zur Ausgabe 397 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine Lieblingsarchäologin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Indiana Jones Michael.
Ja, ich habe auch gerade an Indiana Jones gedacht. Eigentlich müssten wir beide mit Hüten sitzen und wieder die Indiana Jones Musik spielen. Aber wir sind diesmal in First Giants unterwegs. Das ist kein Spaß, das ist ernsthafte Archäologie und wir sind in einem Museum. Wir machen unser Museum auf und das ist jetzt kein Abenteuer-Ding oder so.
Richtig, da geht es um Ausstellungsstücke und wie man sie am besten miteinander kombiniert.
Genau, wie gesagt, wir sprechen heute über First Giants. Ja, unser Eingangsgag war diesmal ein bisschen geklaut von Löwenzahn. Ich habe mich an diese Szene erinnert aus meiner Kindheit und dachte so, das wäre doch eigentlich perfekt dafür geeignet. Deswegen habe ich das mal genommen.
Tatsächlich kann ich mich da auch noch dran erinnern.
Weil das war der Nachbar, der die Römertopfscherbe gebracht hat.
Genau, genau. Richtig.
Ja, ich würde sagen, machen kurz den Werbehinweis und dann gehen wir in die Regeln.
Ja, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Dann gucken wir mal die Regeln an. Bei First Giants schlüpft ihr in die Rolle von Paläontologen und sammelt beeindruckende Fossilien für euer Museum. Entscheidet, welche Funde ihr erforschen wollt und nutzt ihre Effekte, bevor sie eurer Sammlung hinzugefügt werden. Ihr müsst gut abwägen, wann ihr eure Fossilien in der Öffentlichkeit präsentiert, denn ab dann profitiert ihr nicht mehr von ihren Effekten. In jeder Runde nehmt ihr mit einem eurer vier Expeditionsmarker eine Fundstückkarte vom Markt und fügt sie eurem Labor hinzu. Karten im Labor können einmalige oder dauerhafte Effekte haben, geben aber am Spielende erstmal keine Punkte. Dies ändert sich, sobald ihr eine Karte vom Labor in die Ausstellung verschiebt. Dann erhaltet ihr Siegpunkte, allerdings hat die Karte dann keine weiteren Effekte mehr. Um First Giants zu gewinnen, müsst ihr nicht nur sorgfältig auswählen, welche Fundstücke ihr einsammelt, sondern auch, wann ihr sie vom Labor in die Ausstellung verschiebt. Seid ihr zu spät, macht ein anderes Museum das Rennen um die Siegpunkte.
Ja, das war der kurze Überblick über die Regeln. Ihr habt schon gehört, es ist ein bisschen so ein Deckbuilding-Mechanismus, dass ich Karten sammle.
Nee? Kein Deckbuilding, ist Set-Collection.
Set-Collection, Entschuldigung.
Ja, man hat kein Deck. Ja, also ganz klar, man hat kein Deck. Ja, das Spiel ist, wir machen eigentlich genau das, was wir eben beschrieben haben. Es gibt einen Markt von insgesamt 8 Karten, die sind auf solchen Papptableaus abgelegt, mit jeweils 2 Karten. Es gibt also 4 von diesen Papptableaus. Das sind sogenannte Ausgrabungsstätten. Ja? Mhm. Und jeder Spieler hat 4 Expeditionsmarker, das sind so richtig schöne Holzmarker in unterschiedlichen Farben. Und in jeder Runde kann man einen von seinen Markern dann auf eine von diesen Ausgrabungsstätten legen, wo noch keiner von den eigenen Markern liegt. Also auf jeder Ausgrabungsstätte darf man nur einmal besuchen sozusagen. Und dann kann man halt eine von diesen Karten nehmen. Und diese Karten sind halt irgendwelche Dinosaurierknochen.
Ja, man hat also hier einmal den Punkt, ich muss mich immer für eine von 2 Karten entscheiden, weil ich darf da ja nur einmal hin. Und der andere Aspekt ist, welche Karte von allen, die ausliegen, ist denn die wichtigste oder die beste, dass ich mir die als erstes schnappe, bevor andere sich die schnappen können.
Genau, jede Karte hat eine Größe, da ist eine Zahl drauf, eine große, 1 bis 3. Es gibt auch noch Eier, die haben diesen Wildcard, da ist einfach nur eine Farbe drauf und die Zahl ist dann beliebig. Und jede Karte ist von einer bestimmten Farbe. Ja, und die Farbe ist die Gattung, also sowas wie Säugetiere, Flugsaurier, Unterseesaurier und so weiter. Davon gibt es 5 Stück und es gibt, wie gesagt, 3 verschiedene Größen, 1, 2 und 3. Und dann sammelt man halt diese einzelnen Sachen ein, rundrum setzt halt jeder seine Expeditionsmarker, nimmt die Karten und diese Karten haben halt Effekte. Und wenn ich die Karten nehme, dann lege ich die in meinem Museum, mein Museum ist aus einem Pappkärtchen, lege ich die oben über dieses Pappkärtchen, dann sind die im Labor. Und dann haben die einen Effekt. Und die meisten Karten haben einen Einmaleffekt. Es gibt auch Karten, die haben einen dauerhaften Effekt. Da sind dann so zum Beispiel solche Sachen drin, wie jedes Mal, wenn du eine gelbe Karte nimmst, ja, dann kannst du, dann bekommst du irgendwas. Mhm. Es gibt aber auch Karten, die sind mit so einem Dinosaurier-Symbol markiert. Und das bedeutet dann, jedes Mal, wenn du eine Dinosaurier-Karte nimmst, dann wird dieser Effekt ausgelöst. Ja. Ja, und das ist eigentlich relativ einfach und die Effekte sind auch relativ easy. Ja? Also da kriegst du halt irgendwie Siegpunkte oder es können auch zum Beispiel sowas sein wie du kriegst Bernstein und alle anderen, also du bekommst 2 Bernstein, alle anderen bekommen 1 Bernstein. Was dieses Bernstein ist, machen wir gleich. Und die Effekte sind alle relativ easy, sag ich jetzt mal. Der Knackpunkt bei dem Ganzen ist, dass man an einer bestimmten Stelle oder an einem bestimmten Punkt des Spiels halt Karten von seinem Labor in die Ausstellung verschieben will, weil nur dann bekommt man auch Punkte. Ja. Das heißt, die Siegpunkte bekommt man für die Dinosaurier erst, wenn man die in seine Ausstellung quasi reintut. Und die Ausstellung ist dann halt so ein Set-Collection. Ja? Da kann man halt entweder Farben sammeln, ja? Also die gleiche Zahl und dafür alle Farben, also alle Einsen zum Beispiel in allen 5 Farben. Oder man sammelt die Zahlen, dann nimmt man zum Beispiel die 1, 2, 3 von der orangenen Saurierart, ja, oder von der grünen oder sowas. Und dann bekommt man jedes Mal, wenn man eine Karte so einer Sammlung hinzufügt, also man kann mehrere davon haben, aber nur jeweils eine von einem bestimmten Typ, dann bekommt man das ist auch lustig, das sind so Pfostenplättchen für die Ausstellung halt, ja, das sind so, man dreht die Karte dann um. Sind auch
so Absperrbänder drauf, dass man quasi so eine Absperrreling baut.
Genau, man dreht quasi die Karte auch um, die hat auch eine andere Illustration auf der Rückseite dann und für jede Karte, die man zulegt, kriegt man so einen Absperrpoller, ja, dann die Plättchen. Und diese Absperrpoller sind auch gleichzeitig der Counter für das Ende des Spiels. Da gibt es im Spiel jeweils eine bestimmte Anzahl, die von der Spielerzahl abhängig ist. Und die legt man halt auf diese Karten und wenn das Ganze voll ist, also wenn man quasi eine Sammlung komplettiert hat, also beispielsweise bei den Zahlen eine 1, 2 und 3 von derselben Farbe hat, mehr gibt's ja nicht, ja, und man darf auch keine Doppelten legen, dann darf man diese Poller auch umdrehen, dann geben die nochmal extra Siegpunkte. Ja? Das heißt, vollständige Sammlungen geben nochmal extra Siegpunkte. Ja, außerdem gibt es noch solche Zeitungen, ja, das sind so Zeitungsplättchen, das ist quasi so ein Wettrennen. Ja? Der Erste, der die orangenen Zahlen Sammlung anfängt und am weitesten ist, kriegt das Ding, da sind dann zwischen 3 und 5 Siegpunkten drauf und wenn ein anderer ihn überholt, dann muss er das wieder abgeben an den anderen, wenn der Erste, der eine Sammlung komplettiert von einem bestimmten Typ, der darf das Plättchen natürlich immer behalten.
Ja.
Und es gibt genau für jedes Ding gibt es ein Plättchen, also es gibt für die entsprechenden Farben gibt es ein Plättchen von diesen Zeitungsplättchen und für die
Zahlenreihen
gibt es das auch nochmal. Genau. Es gibt übrigens auch noch ein Promo, da kommen nochmal andere Zeitungen mit rein ins Spiel. So, ja, und das Spiel ist so ein bisschen so ein Set-Collection auf Steroiden, ja, weil man die ganze Zeit sich noch überlegen muss, nehme ich jetzt diese Effekte mit, ja, und lasse ich diesen Effekt vielleicht nochmal eine Runde mit drin und dann kriege ich vielleicht dann nochmal extra was, ja. Oder tue ich das jetzt mal in meine Ausstellung verschieben? Dass die Mechanik für in die Ausstellung verschieben ist auch sehr spannend gelöst, denn irgendwann hat man halt ja seine Marker aufs Brett gebracht. Ja? Das heißt, die 4 Marker sind weg oder es kann auch sein, dass du noch nicht alle Marker weg hast und es trotzdem tun willst. Dann kannst du die Marker halt zurückziehen. Das heißt, du setzt quasi eine Runde mehr oder weniger aus, Karten zu bekommen, aber dafür bekommst du halt deine Marker wieder und für jeden Marker, den du zurücknimmst, darfst du entweder einen Bernstein nehmen oder eine Karte von dem Labor in die Ausstellung verschieben. Ja,
ja
und jetzt kommt das mit den Bernsteinen noch zu Dings, das haben noch vergessen eben. Wenn ich Karten von meinem Labor in die Ausstellung verschiebe, dann muss ich die entsprechende Zahl, die da draufsteht, also 1, 2 oder 3, mit Bernsteinen bezahlen. Ja, und das sind diese Bernsteinmarker, das ist so eine Art Währung.
Ja? Das heißt, ich muss hier natürlich das Timing ungemein im Auge behalten, weil ich muss einerseits gucken, dass ich eben aus meinem Labor die Dinge in die Ausstellung bringe. Da habe ich nicht ewig Zeit für, weil ich ja nur eine bestimmte Anzahl von Runden quasi spiele.
Mhm.
Ich muss gucken, dass ich das dann auch bezahlen kann, weil wenn ich nicht genug Bernstein habe, dann nützt es mir wenig, wenn ich alle 4 Marker zurückhole, aber nicht 4 Ausstellungsstücke in die Ausstellung bringen kann, weil ich es einfach nicht bezahlen kann. Das muss ich halt alles so miteinander ausbalancieren und abgleichen.
Ja, und diese Kombination von diesen Mechaniken ist sehr interessant, weil ich hatte mehrere Partien, wo ich so genau in diese Falle reingeraten bin, ja, und genau das, was auch der Pressetext hier sagt zu dem Spiel. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt komm, die eine Runde nehme ich jetzt noch mit, ja, und ich habe ja hier, da liegen ja noch genug Pfosten, ja, das heißt, wie gesagt, wenn die Pfosten zu Ende ist, wird die Runde noch zu Ende gespielt und ist vorbei. Und ich dachte so, naja, ich kann diese eine Sammlung kann ich noch fertig machen, weil da liegt jetzt die eine Karte, die ich noch brauche, um diese Sammlung fertig zu machen. Die kann ich mir jetzt holen und dann direkt, ich habe genug Bernstein, direkt einbauen und dann habe ich das fertig. Und dann nehme ich nochmal extra Punkte mit, und zwar signifikant extra Punkte. Da liegen zwar nur noch 2 von diesen Pfosten, ja, aber der Typ, der jetzt vor mir kommt, ja, der nimmt ja höchstens einen Pfosten. Das ist ja wohl, das Risiko ist ja wohl nicht so, dass der 2 Pfosten nimmt. Und schwupps hat er es geschafft, durch Effekte halt 2 Pfosten zu nehmen. Und dann war ich auch noch der Startspieler, war die Runde vorbei. Und dann habe ich halt mit genau dieser Partie, wo das passiert ist, mit genau einem Punkt verloren.
Ja, so kann das gehen.
Ich hatte 38 Punkte, er hatte 39 Punkte. Ja, das ist das Spannende. Also ihr merkt schon, dass ich das Spiel ziemlich cool finde. Das ist halt so eine Art Kombination aus einem ganz klassischen Set-Collection mit einem Resource-Management, so ganz kleines Mikro-Resource-Management mit diesen Bernsteinen. Man muss halt mal gucken, dass man genug davon bekommt und auch wo man die herbekommt, für was man die investiert. Und dann auch gleichzeitig dabei so eine Art Push-Your-Luck, so ein bisschen, ja?
Ja.
Über das Spielende. Ich würde das jetzt nicht so hart betonen, den Push-Your-Luck, ja, aber das geht schon in diese Richtung.
Ja, also man ist so ein bisschen versucht, wie du schon beschrieben hast, gerade wenn es so aufs Ende zugeht, zu zocken, so nach dem Motto, kriege ich die Sammlung noch hin? Ah, ich versuche das noch, ich will das unbedingt noch schaffen. Und da eben so den Bogen ein bisschen zu überspannen. Da wäre es vielleicht schlauer gewesen, sich mit einem kleineren Ergebnis zufrieden zu geben, aber dafür eben noch was in die Ausstellung zu bringen, aber eben nicht mehr so viel, als darauf zu bauen, dass man nochmal drankommt.
Ja, und gleichzeitig ist es halt wirklich super easy. Man kann das Spiel wirklich es ist jetzt kein Partyspiel, ja, aber man kann das Spiel wirklich in 5 Minuten erklären und das Thema ist cool integriert. Die Idee, dass man ein Labor hat, wo man die Effekte bekommt und dann halt in die Ausstellung verschiebt, und die Idee mit diesen Pfosten ist total nett und so. Die Spielzeit ist sehr angenehm, das Ganze geht ziemlich schnell, also man spielt so ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, selbst mit mehreren Spielern. Wir haben das jetzt zu zweit und zu dritt versucht. Und also ich finde es ein sehr angenehmes Spiel. Es ist einfach sehr angenehm. Es wird mit zunehmender Spieleranzahl wird es ein bisschen trickier, weil dann ist der das Gerangel um den Markt ist größer.
Ja.
Ja, weil die Anzahl der Ausgrabungsplätze und damit die Anzahl der Karten verändert sich nicht pro Spiel anhand der Spielerzahl. Das heißt, du hast halt bei 4 oder 5 Spielern, es geht mit 5 Spielern, hast du halt genauso viele Ausgrabungsplätze wie mit 2 Spielern. Und bei 2 Spielern ist halt das Risiko viel geringer, dass der andere dir jetzt eine Karte wegschnappt. Als wenn du jetzt mit 5 Spielern spielst, dann musst du erstmal 4 Runden warten, bis du wieder dran bist. Ob dann die Karte, die du jetzt irgendwie haben willst, noch 4 da
Züge.
Ist. Genau. Also das ist, das wird ein bisschen trickier. Und was man noch sagen muss, ist, es wird relativ stressig, die richtigen Effekte alle zusammen zu kombinieren. Ja, man muss auch gucken, was die anderen so haben an Effekten und so. Das ist ein Spiel, wo man sich nicht langweilt, sage ich jetzt mal.
Ja. Was ich auch sehr spannend und wichtig zu erwähnen finde, ist, du hast ja schon erzählt, dass es eben diese Einmaleffekte gibt und diese Dauereffekte. Und tendenziell war zumindest meine Beobachtung, dass die Karten, die Dauereffekte haben, halt häufig die teureren Karten sind. Das heißt, ja, du hast dann einen Dauereffekt in deinem Labor und das ist auch cool, aber es ist dann natürlich schwerer, die dann auch wirklich in die eigene Sammlung zu integrieren, weil du einfach mehr von diesem Bernstein brauchst, um die dann eben in die Sammlung, in die Ausstellung zu überführen.
Ja. Ja, und die Spielerinteraktion ist also auch da durch diesen gemeinsamen Markt erstmal. Und außerdem gibt es ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Dinosaurier-Symbol. Und dieses Dinosaurier-Symbol, das wird immer dann aktiviert auf den Karten. Also so eine Karte wird dann immer aktiviert, wenn die im Labor liegt, wenn die so ein Dinosaurier-Symbol hat. Ja. wenn ein anderer Spieler eine Karte mit einem Dinosaurier-Symbol nimmt. Nein, nicht ein anderer, sondern irgendein Spieler, also ja, auch du selbst.
Du musst also immer beobachten, was die anderen machen und gucken, ah, ich kriege jetzt hier vielleicht meinen Effekt oder eben, oh schade, er hat was anderes genommen, ja, jetzt kriege ich den Effekt nicht.
Und auch da hat man dann, ich würde sagen, so eine Art Mini, also es ist nicht so wirklich, aber so ein Mini-Engine-Building drin, weil wenn du Karten hast, die perfekt sozusagen aufeinander abgestimmt sind, dass du irgendwie zum Beispiel eine Dinosaurierkarte hast, wo du Bernstein kriegst und eine Dinosaurierkarte hast, wo du zusätzlich sozusagen dann in die Ausstellung verschieben kannst, mhm, dann kannst du dir halt auch so Ketteneffekte basteln, ja, weil du kannst selbst über entscheiden, in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden. Deswegen
war ich kurz in diese Falle Deckbuilding gedriftet, weil ich eben diese Ketteneffekte im Kopf hatte, ja, die man sich da halt super bauen kann.
Also das Spiel fühlt sich auch beim Spielen sehr rund an, sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Das macht alles Sinn und du hast du hast quasi so eine Art, ich würde sagen, es ist wie so eine Vorspeisenplatte. Ja? Du hast irgendwie von dem Mechanismus ein bisschen was und von dem Mechanismus ein kleines Löffelchen und von dem Mechanismus ein kleines Löffelchen und das Ganze schmeckt total gut zusammen. Ja? Und es ist halt kein komplexes Spiel, es ist auch kein langes Spiel, es ist auch kein großes Spiel, aber es ist halt die perfekte Vorspeise für dann vielleicht danach was Größeres zu spielen. Wir haben auch in den Runden, wo ich das gespielt habe, war es auch immer ein Spiel, was wir entweder davor, vor dem Hauptgang sozusagen gespielt haben oder danach. Und da war das einfach super perfekt, wenn man gesagt hat, okay, haben wir doch irgendwas, was so eine halbe Stunde dauert, kommt dann noch so einen kleinen Absacker oder so. Von der Komplexität, das ist ein bisschen schwieriger von der Komplexität, finde ich, weil das ist ein einfaches Spiel.
Also du verstehst sehr schnell, was du tun musst, ja, aber du kannst da halt schon ins Grübeln kommen.
Ja, du kannst schon ins Grübeln kommen und es ist halt auch, du kannst auch Fehler machen, ja. Und das ist meiner Meinung nach ein Familienspiel, aber es ist so in der im oberen Kategoriebereich des Familienspiels. Ich würde sagen, es ist genauso auf der Kante zwischen Familienspiel und Kennerspiel. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch ein gutes Gateway-Spiel, ja, dass man das vielleicht auch bringen kann, wenn man sagt, okay, vielleicht nehmen wir jetzt mal den nächsten Level von Azul oder so. Ja, dann wäre das hier geeignet. Und also ich find's wirklich sehr rund. Das ist übrigens ein Remake von einem Spiel, das schon 2015 rauskam, nämlich Elysium.
Okay.
Also das Spiel gab es schon mal früher in 2015 mit Elysium, mit griechischen, ich glaube griechische Götter sind das hier. Und der Designer übrigens, Matthew Dunstan, und deswegen habe ich mir dieses Spiel auch besorgt, war super interessiert, das zu spielen, ist der Designer auch von The Guild of Merchant Explorers.
Ah, okay.
Die Gilde der fahrenden Händler. Und auch der Designer von den ganzen Next Station Spielen. Ja.
Ja, gut, da sieht man jetzt nicht so die Parallelen, nee, aber zu nicht. Die Gilde der fahrenden Händler hatte schon so eine vage Connection, ja, von der Grafik und dem Design her.
Ja. Also ich finde das wirklich, wirklich sehr schönes Spiel und das ist auch in so einer schönen, kompakten Verpackung. Es geht bis 5 Spieler, das finde ich auch super. Ja.
Ja, also wir finden es nicht nur schön vom Spielen her, sondern auch, ich würde sagen, von der Optik her ist es, ja, halt einfach super schön. Du hast diese kleinen Bernstein-Tokens, die halt...
Glassteine.
Die halt, ja, so, ich würde vermuten, dass es... Ist es Glas?
Ja, das Glas.
Okay, also kleine Glas-Pebbles, dann hat man wunderschöne...
großformatige Karten sind da drin.
Großformatige Karten, die halt so ein bisschen an so... Skizzen aus so alten Biologiebüchern erinnern. Das finde ich sehr schön. Und das ist alles sehr stimmig aufeinander. Also es macht sehr viel Spaß, sich das Material anzugucken und damit zu spielen.
Und das Material ist auch in solchen Schächtelchen drin. Das heißt, es gibt, du kriegst quasi einen Einsatz direkt mitgeliefert. Da sind so 3 rechteckige Schächtelchen, mhm, in der Box drin. Und da ist in einer Schachtel sind die Karten drin, in einer sind die Glas-Pebbles drin, also die Bernsteine in Anführungszeichen. Mhm. Und in dem dritten sind die ganzen anderen Spielsteine drin.
Ja, die Holztoken und genau, was man sonst noch so braucht. Ja.
Und das ist alles total super. Also das Material ist wirklich, wirklich toll. Und auch schön finde ich, sie haben die Anleitung dazu gelegt und dann haben sie ein extra Heft. Das ist so aufgemacht wie so eine Art Biologiebuch für Dinosaurier, mhm, wo man auch so Schnellzugriff hat an der Seite. Also es gibt, mhm, so ausgeschnitten, ja, so Schnellzugriff. Und da sind alle Dinosaurier erklärt und das ist auch gleichzeitig die Kartenerklärung. Ja, das heißt, mhm, also du kannst einfach nachgucken, okay, ein roter Dinosaurier mit der 3, ah, der da. Und dann kriegst du so einen kleinen Flavortext, was das für ein Dinosaurier ist und eine Erklärung der Karte.
Ja.
Und das ist auch echt nett. Also das ist wirklich richtig cool.
Das ist eine schöne Idee, die eben auch zeigt, dass da so ein bisschen Liebe drin gesteckt, ja, hat beim Gestalten des Spiels. Ja.
Also finde ich eine wirklich runde Veranstaltung. Der einzige Kritikpunkt, der beim Spielen aufkam von unserer Spielgruppe auch, war, dass die Farben nicht so einfach unterscheidbar sind. Insbesondere, wenn man ein bisschen irgendwie gerade sich überlegt, welcher Reihenfolge ich denn welche Effekte aus Baldovere und so. Und man da vielleicht ein bisschen irgendwie gerade mental angeschränkt ist, dann ist es doch nicht so einfach, zwischen Orange und Rot zu unterscheiden. Ja, das stimmt. Das ist halt alles in so Pastellfarben gehalten. Ja,
da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie da hier so ein Farbenblinder möglicherweise oder mit so einer Rot-Grün-Schwäche da drauf reagiert.
Ja, es gibt halt Symbole noch drauf, ne?
Ja, es sind Symbole drauf, aber von den Farben her, ich mag das ja sehr, wenn ich Dinge von den Farben her auch gut unterscheiden kann, aber ist das auf jeden Fall, glaube ich, schwierig, weil du hast ein Orange, du hast ein Rot, du hast ein Grün. Das macht die Sache nicht gerade einfach.
Ja, auf jeden Fall finde ich ein super, super Spiel. Also das ist echt, also das könnte man jedes Zeit wieder rausholen im Moment und lass uns das mal spielen. Ich finde es echt toll und ich glaube, das kommt auf jeden Fall mit in unser Brettspielwochenende in Belgien, das wir demnächst haben.
Ja, sollen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gucken?
Ja.
Wir haben ein Spiel, wie schon gesagt, von 2 bis 5 Spielern. Die Community sagt, die beste Spielerzahl wäre 3. Wir haben es noch nicht voll ausgetestet, also wir wissen noch nicht, wie es in Vollbesetzung funktioniert oder mit 4 Spielern. Deswegen können wir da jetzt nichts zu sagen.
Ja, wir können zumindest was zu sagen gegen 2 gegen 3 Spieler.
Genau, das wollte ich sagen. Da sind die 3 tatsächlich auf jeden Fall besser.
Ja, also mit mehr Spielern macht es auf jeden Fall mehr Spaß, weil halt auch der Kampf um die guten Sachen quasi dann irgendwie größer ist. Aber das Spiel funktioniert auch mit 2 Spielern. Eine der Sachen, die aufgefallen sind beim Spielen, ist, es gibt bei so einem Zug immer so 2 Phasen. In der ersten Phase wählst du die Karte aus, also die Ausgrabungsstätte und legst das dann dahin. Das ist das Einzige, was irgendwie eigentlich relevant ist für den nächsten Spieler.
Mhm.
Ja? Danach nimmst du die Karte und baust die bei dir ein, also dein Labor, und dann kommen irgendwelche Effekte unter Umständen.
Ja.
Vielleicht bei anderen Spielern auch noch. Und dann machst du vielleicht irgendwas noch und tust dann mit den Effekten, tust zum Beispiel was in deiner Ausstellung, weil du einen Effekt hast, der dir das erlaubt. An dem Punkt hatten wir aber, als wir dann mehrere Partien gespielt haben, haben wir angefangen, dass, wenn der eine die Karte genommen hat und sozusagen dem nächsten klar war, da kommen keine Folgeeffekte für einen selbst, dann kann ich schon mit meinem Zug anfangen. Ja? Und dann hat, während der andere seinen Effekt noch ausgeführt hat, hat man selbst dann schon seinen Stein auf den Ausgrabungsdings gelegt. Das sollte man nicht tun.
Ja, man sollte warten, bis der Vordermann fertig ist.
Weil das führt ganz schnell zu Verwirrung, wer gerade dran war.
Ja.
Ja, das hatten wir also mehrmals, dass wir irgendwie gesagt haben, so, Moment mal, wer war denn jetzt eigentlich gerade dran? Ja, weil dann baut er was in seine Ausstellung ein, dann merkst du, oh, da ist doch ein Seiteneffekt, nämlich der kriegt eine Zeitung oder so. Ja, dann muss man ihm die Zeitung geben und dann so, ja, okay, wer war nochmal dran? Also ich würde da ein bisschen Disziplin machen bei diesem Spiel. Das war das Einzige. Und das war bei 2 Spielern halt nicht so sehr. Bei 3 Spielern war das deutlich zu spüren, bei 5 Spielern wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Ja. Spielzeit 30 Minuten, das können wir, glaube ich, so bestätigen. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wie es bei 5 Spielern ist, aber so mit 2 Spielern und 3 Spielern kommt das, denke ich, ganz gut hin.
Ja, also das finde ich, also ich finde es voll angenehm, ja.
Ja.
Und es geht halt schneller zu Ende, als man denkt. Ich glaube, bei 3 Spielern sind es, glaube ich, 20 Pfosten, die man hat, Pfostenplättchen, die man vergibt. Und wie gesagt, ich hatte eine Partie, wo es mich wirklich geärgert hat, weil ich war wirklich einen Zug davon entfernt, das Ding zu gewinnen. Und mir hat diese eine Karte noch gefehlt. Und dann nimmt mein Mann, der Typ vor mir, der Spieler vor mir, nimmt tatsächlich 2 Pfosten, ja,
ja,
in einem Zug.
Michael hat das Spiel übrigens deutlich häufiger gespielt als ich, weil ich musste an dem einen Spieleabend zum Firmensommerfest und dann musste Michael hier alleine unsere Brettspielrunde schmeißen mit den Freunden, die da immer kommen. Und da haben die das offensichtlich noch ein paar Mal gespielt, deswegen ist er da gerade so voll im Fieberrausch.
Ja.
Ja. Ja, die Altersempfehlung offiziell liegt bei 10 Jahren. Die Community sagt, kann man auch schon ab 8 spielen.
Ja.
Also ich denke, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, dass das eine hoch ansprechende Runde wird, wo der 8-Jährige dann auch mit Mega-Kettenzügen um die Ecke kommt, kann das ein 8-Jähriger durchaus schon leisten.
Ja,
vielleicht muss man ihn auch ein bisschen unterstützen.
Oberes Familienspiel-Level.
Ja. Ja, und dann gibt es eine Bewertung, die ich tragisch traurig finde.
Ja,
6,8 Punkte. Was ist denn da los mit euch? Also ich muss dazu sagen, es sind bisher nur 469 Ratings. Das ist ja eher so im unteren Bereich. Aber hallo, 6,8. Ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle da draußen.
Elysium hat übrigens wesentlich mehr Punkte. Nein, das ist wesentlich. 7,2 Punkte. Aber ich finde es tatsächlich viel zu wenig. Das ist ein richtig schönes Spiel.
Ich sehe gerade, ich habe die Liste schon vorbereitet gehabt, wo wir immer unser Rating dokumentieren. Das Spiel hat sich von einer 6,7 auf eine 6,8 immerhin hochgearbeitet.
Ja, okay.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, das ist für das, was es ist, ein kurzes Spiel, gehobenes Familienspiel, würde ich jetzt mal sagen. Finde ich, ist es ein super Spiel, es macht mega Spaß. Deswegen würde ich dem Spiel jetzt tatsächlich eine 7,8 geben.
Ja, ich auch. Ich gebe dem auch eine 7,8. Die Vorspeise hat mir sehr gemundet. Und ich glaube, dieses Spiel wird nicht ausziehen erstmal.
Ja,
nee. Ganz wichtige Information noch, wenn ihr euch das holen wollt, dann holt euch das doch in eurem lokalen Spieleladen, weil es gibt nämlich von Asmodee ein Promo im Rahmen dieser Hobby Next Geschichte. Und da bekommt ihr, wenn ihr das macht, kriegt ihr erstmal ein neues Set Zeitungen, das ihr alternativ benutzen könnt. Das wird also nicht dazu getan, sondern alternativ.
Das haben wir auch, oder?
Ja, das haben wir auch. Und was vor allen Dingen sehr nice ist, da ist ein Startspielermarker aus Holz drin. Das ist nämlich das Einzige, was in dem Spiel tatsächlich ein bisschen zurückfällt in der Qualität. Da gibt es nämlich so einen Pappaufsteller für den Startspieler und da ist das Holzklötzchen schon ein bisschen cooler.
Ja.
Das heißt, das kriegt ihr dann einfach dazu, wenn ihr das bei einem Spieleladen kauft, der bei dieser Hobby Next Aktion mitmacht. Da könnt ihr auf der Asmodee-Seite gucken. Und plus gibt noch einen zweiten Tipp von mir. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das hört sich cool an, aber ich will das vielleicht erstmal ausprobieren. Das Spiel gibt es auf Boardgame Arena. Also ihr könnt das auf Boardgame Arena spielen. Ich würde sagen, für Boardgame Arena ist das vielleicht nicht so das geeignetste Spiel, weil das wieder so schnelle Runden hat. Ja,
ja und halt auch nicht so super lang ist.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch sehr nervig, wenn du dann wieder so eine Situation hast, wo du darauf warten musst, dass jetzt der nächste Spieler dann mal Zeit hat, seinen Zug zu machen.
Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn du live bist, also wenn du live spielst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du allerdings so asynchrone Züge machst, dann glaube ich, ist das zum Ausprobieren okay, aber ja, also wie gesagt, könnt ihr ausprobieren. Ich find's toll. Wobei beim Ausprobieren natürlich nicht das tolle Material dann bekommt. Ne? Klar.
Ja, das ist ja dann, also ich meine, wenn man erstmal ein grundsätzliches Verständnis von dem Spiel haben will und ausprobieren möchte, wie die Mechanismen funktionieren, da ist dann ja die Haptik und Optik auf dem Tisch sowieso zweitrangig. Die kann man sich dann ja dann nochmal im Nachgang angucken.
Ja, wir haben das Spiel übrigens zusammengekauft mit Mistborn. Und das war das Highlight von diesem Loot.
Ja, und zusammen mit dem Take Time. Und,
stimmt, das war also der Highlight von dem Loot. Ja, vielleicht
hat er Lust. Und da hatten wir die wenigsten Erwartungen dran.
Ja, das habe ich eigentlich tatsächlich nur mitgenommen, weil ich einfach die Grafik auch so cool fand auf dem Cover. Und ein großer Anteil ist natürlich auch, dass es so in so einer kleinen Box kommt, dass nicht so viel Platz nimmt im Schrank.
Ja.
Das ist natürlich auch so ein Plus, wenn das jetzt wieder in so einer großen Box gewesen wäre. Ja, ist aber trotzdem schwer, ne? Also da sind Glasperlen drin, ganz viele. Das
Glasperlen, die Holztoken, also das ist nicht jetzt so ein Fliegengewicht.
Ja. Gut, wenn ihr da Lust drauf habt, dann probiert das doch mal aus und schreibt uns, wie ihr es fandet. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für heute und wir hören uns am Samstag wieder mit einer News-Folge, wo wir noch nicht so genau wissen, wie wir die aufnehmen. Entweder mache ich die alleine, weil Jutta ist diese Woche nämlich nicht hier.
Ja, ich muss mal auf Bildungsurlaub.
Jutta geht ins Bildungsretreat.
Genau.
Und ich bin alleine und da gucken wir mal, entweder nehmen wir das Remote auf oder ihr müsst mal mit mir alleine Vorzug nehmen am Samstag. Aber das kriegen wir noch raus.
Oder du musst ja noch irgendeinen Gast schnell einladen.
Ja, ich könnte, das ist eigentlich gar keine dumme Idee. Vielleicht könnte ich tatsächlich mal den Piet fragen.
Ja, frag doch mal den Piet.
Ja.
Okay, wir wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.